Der ganze Gottesdienst dreht sich eigentlich schon ums Thema Ruhe für die Seele. Ach, Moment. Ruhe für die Seele, da kommt sie gleich. Da ist sie. Das ist das Thema von heute in dieser Predigtreihe Schöpfungsordnung. Darum soll es gehen. Und ich brauche jetzt mal als erstes einen mit kräftigen Lungen und einem stabilen Kreislauf, der mir diesen Luftballon aufbläst. Ja, komm, da wird es ja wohl einen für geben. Alter spielt keine Rolle, jawohl, Matthias, du machst das jetzt. Das ist gut. Dankeschön. So, du darfst jetzt mal in Ruhe ein bisschen pusten. So, bis wir sehen, was wir Während der Matthias uns jetzt hier den Luftballon aufbläst, der so ein bisschen unser Leben symbolisieren soll. Denn da ist der schöne Smiley drauf und da passt vielleicht noch ein bisschen Luft rein, muss man mal gucken. Da ist der Smiley drauf, der sieht schön aus. Nicht zu knoten bitte. Mutig sein. So. Dankeschön für deinen Auftritt. War doch lauter, als ich dachte, muss ich zugeben. So ist unser Leben. Also wir haben eine lange Zeit, so ein schön sonniges Ballonleben vor uns mit einem Smiley drauf. Und dann kommt da immer mehr rein und immer mehr rein. Und irgendwann, da rumst es und dann platzt dieses Ding auseinander. Und dann gibt's kluge Ratschläge. Ruhe bewahren. Ich habe hier mal einen, das ist berufsbedingt, mal einen Zettel mitgenommen. Verhalten im Brandfall, da steht als allererstes Ruhe bewahren. Das ist so ein Spruch, den kannst du dann gar nicht gebrauchen. Ja, also wenn es irgendwo brennt, ich weiß nicht, wer von euch das mal selber als Kunde, also als jemand, der bei dem es zu Hause oder sonst wo brennt, erlebt hat, wenn es brennt und dir sagt dann einer, ey, du musst jetzt Ruhe bewahren. Da denkst du ja auch, ja toll, wenn da stehen würde, löschen, das wäre irgendwie eingängiger. Ja? Aber Ruhe bewahren fällt einem jetzt nicht so als erstes ein, deswegen steht es da. Als erstes Ruhe bewahren. Seht ihr auf jeden dieser Schilder, die hängen ja überall schon mal rum. Und ich habe jetzt auch noch in der Vorbereitung für diesen Tag heute einen Artikel gefunden, der stand in irgendeiner Tageszeitung, dass es tatsächlich in dem Fall in New York, heißt es hier, New Yorker zahlen bis zu $30 für ein Nickerchen in der Pause. Damit sie Ruhe haben können. Die gehen tatsächlich in der Mittagspause hin, drücken $30 ab und dürfen sich dann eine halbe Stunde auf irgendeine Pritsche legen. Und das machen sie heimlich, wie in dem Artikel zu lesen war, weil sie nicht möchten, dass ihre Kollegen das mitbekommen, weil das ja ein Ausdruck von Schwäche wäre. Wenn man jetzt den anderen sagen würde, ich habe mich in der Mittagspause eben kurz eine halbe Stunde weggelegt, da wird vielleicht jemand anders sagen, sag mal, wie, hast du nichts mehr drauf? Nee, ich muss dich jetzt schon hinlegen, bist schon so alt und schwach oder keine Ahnung, irgendwelche, doofen Bemerkungen kommen da möglicherweise. Und damit sind wir an und für sich auch schon im Thema drin, nämlich die Ruhe oder die notwendige Ruhe für die Seele. Aber jetzt bei allem, sagen wir mal, Scherz und bei allem Knall, den wir jetzt quasi gerade gehört haben, ist das ein sehr ernstes Thema. Und wir sind auch als solche, die am Rand stehen, die nicht wissen, wie es denn in einer kranken Seele aussieht, sind wir oft mit der Situation überfordert. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, das das ein Stück weit darstellen kann. Dieses Bild ist aufgenommen vor etwa 4 Jahren in den Dolomiten. Da waren wir im Urlaub und zwar in einem Felsmassiv, das heißt Laga Sui, nur damit der Interessierte das mal mitbekommen hat, ist 2.500 Meter über den Daumen, 2.500 Meter hoch und ist ein zerklüftetes, völlig zerklüftetes und gelöchertes, also wie ein Schweizer Käse, gelöchertes Bergmassiv, gelöchert deswegen, weil dort die Frontlinie im Ersten Weltkrieg entlang lief zwischen Italien und Österreich. Die haben sich da quasi in Sichtweite beschossen, haben also Löcher in die Felswände gedonnert, um dann auf Österreich oder auf Italien zu schießen, in Südtirol. Und dieses Bild, was wir hier sehen, da ist eine gute Bekannte von uns abgebildet, die ist jetzt mitten in diesem Felsmassiv drin und schaut raus in die Freiheit. Und ich finde, dieses Bild hat eine starke, also auf mich wirkt das jedenfalls, hat eine starke Aussage, dass auch unser Leben oft wie so ein Felsmassiv ist, nach außen stabil oder jetzt von mir aus auch ähnlich wie der Luftballon mit einem Smiley drauf, sieht schön aus und ja, dir geht's ja gut, wir lächeln uns quasi selber in irgendeine andere Ebene, obwohl es in uns schlimm aussieht, genau wie in so ein Felsmassiv. Und da sind wir froh, wenn da ab und zu mal ein Loch drin ist, durch das wir dann mal in den Himmel schauen können. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Das soll die Überschrift für den heutigen Tag sein, dass wir wieder zur Ruhe kommen. Und jetzt, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich groß verdient, aus der Vorrunde auszuscheiden, ist jetzt nach Hause gefahren, jetzt haben wir auch mehr Zeit, brauchen jetzt nicht mehr vor der Glotze hängen und uns Termine anzuschauen, wann spielen denn die Deutschen, die spielen nicht mehr, also jedenfalls nicht mehr in dieser Saison. Und wir haben jetzt Zeit, um uns irgendwie zur Ruhe zu setzen. Ich habe jetzt hier mal leider nicht vollständig aufgeblasen einen solchen Sessel. Ich will mich da jetzt nicht draufsetzen, dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Dann sitzen wir in einem Sessel, aber wenn wir auch dieses Bild dieses Sessels jetzt mal eben als Analogie nehmen, du sitzt im Prinzip auf heißer Luft. Mehr ist es nicht. Also allein pur zu Hause rumsitzen ist vielleicht auch nicht die Lösung, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wie war deine letzte Woche? Wie gestresst bist du jetzt heute Morgen hier hingekommen? Oder bist du überhaupt nicht gestresst hier hingekommen? Warst du eher genervt, weil schon wieder der Sonntag kaputt ist? Du musst so früh aufstehen, um hier hinzukommen. Wo waren deine Schwachpunkte, die du erlebt hast, die dir Mühe gemacht haben in der letzten Woche? Wenn du jetzt mal die letzten 6 Tage seit dem letzten Sonntag Revue passieren lässt, was ist da passiert? Wo hast du dich entdeckt in einer Art und Weise, wo du denkst, ach du meine Zeit, das habe ich ja nie für möglich gehalten. Oder du hast Begegnungen gehabt, wo du nicht mehr weiter konntest, nicht mehr helfen konntest. Oder du selber warst derjenige, der Hilfe brauchte und keiner war da. Dieses Thema Schöpfungsordnung umfasst jetzt den Sabbat, ein eigentlich relativ gleicherweise relativ kompliziertes wie sehr einfaches Thema. Einfach deswegen, weil wir eine sehr klare Beschreibung in der Bibel finden, was denn mit dem Sabbat, was es damit auf sich hat, und kompliziert, weil wir ihn selber gar nicht praktizieren. Jetzt nicht als Gesetzesform, dass wir uns da jetzt irgendwelchen Regeln unterwerfen, sondern Sabbat in einer Art und Weise, wie ich sie euch heute Morgen vorstellen möchte. Ich habe im Monat Mai, ich habe vergangene Tage meine Stundenabrechnung, also wir kriegen jeden Monat so ein Personalkontenblatt, heißt dieses Ding, da ist dann die ausgerechnete Stempelkarte bei, dann kriegt man noch einen Zettel und dann steht dann drauf, wie viele Stunden man denn tatsächlich in diesem Monat geleistet hat. Und ich war ein bisschen erschrocken, als ich diesen Zettel gesehen habe, dass man mir sagte, du, Jörg, du hast 62 Überstunden gemacht in einem Monat. Das schien mir ein bisschen viel. Das ist mir selbst nicht so aufgefallen. Da waren einige 24-Stunden-Dienste dabei, die wir bei der Feuerwehr machen. Da waren einige Bürotage dabei, die bis kurz vor Mitternacht gingen, weil wir Projekte beenden mussten und so weiter. 62 Überstunden in einem Monat. Jetzt weiß ich nicht, wie du darauf reagierst. Du denkst dir vielleicht, ja, mache ich jeden Monat. Der soll sich mal nicht so anstellen. Habe ich noch nie anders gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst. Ich sage das hier nicht, um mich zu produzieren, sondern ich sage das deswegen, weil diese Predigt, die ich hier halte, eigentlich mehr für mich als für euch ist. Weil ich mir selber auch Ruhe verordnen muss, mir selber auch eine Methode mit Gott aneignen muss und angeeignet habe, um diesem Überstundenwahn, um der Belastung im Alltag, um den Anforderungen, die an mich gestellt werden, irgendwie trotz alledem gewachsen zu sein. Und das funktioniert nicht allein, sehen wir gleich, durch Hinsetzen auf heiße Luft, Füße hoch und zu tun, als sei nichts passiert. Wir müssen bei Jesus auftanken. Und was auch immer du jetzt denkst, lass uns gemeinsam über so eine Lösung jetzt nachdenken, wie du persönlich vielleicht bei Jesus mal zur Ruhe kommen kannst, wie du neue Kraft auftanken kannst, wie du die Balance, die dir vielleicht fehlt, die dir in den letzten 6 Tagen einfach abhanden gekommen ist, einfach so, deine Seele verwundet wurde, einfach so, oder du merkst, da ist irgendwas so im Kellerloch, der will rauskriechen und will mich nerven, will mich kaputt machen, will mich stören, dann lass uns gemeinsam versuchen, dafür jetzt eine Lösung zu erarbeiten. Es soll um den Sabbat gehen. Und die eigentliche Erfindung dazu, ihr könnt es lesen, ich nicht. Die eigentliche Erfindung dazu, die lesen wir im 2. Buch Mose ab Kapitel 16. Da möchte ich mal einige Verse vorlesen, Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Da heißt es, und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Das war die Quintessenz des Volkes Israel, sind aus Ägypten jetzt raus. Und die erste Bilanz, die die beiden, oder nicht die beiden, die die Menschen hier ziehen, ist es, wären wir doch mal dort verhungert. Was ein Schwachsinn, ne? Wie doof kann man sein, jetzt mal ehrlich, so einen Satz überhaupt zu sagen, und trotzdem leben wir den auch, wir, du und ich persönlich. Dass wir uns auch manchmal das Nachteilige wünschen, ohne es uns wirklich zu wünschen, eigentlich doch nur, um Gott zu sagen, du hast einen Fehler gemacht. Die Aussage hier war ja ein Affront gegen Gott, und zwar nur gegen ihn alleine, ihm zu sagen, du hast uns hier nicht vernünftig versorgt. Eine ganze Riesenmotzerei, wären wir nur gestorben. Dann geht's weiter, Verse 4 und 5. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am 6. Tag aber werden sie es zubereiten, was sie eingebracht haben, und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Gott reagiert also und sagt, okay, ihr wollt Brot haben, ihr habt Hunger, kann ich verstehen, dann löse ich das Problem jetzt mal auf meine Weise. Und er lässt jetzt Brot vom Himmel regnen. Kannten die nicht, hättest du auch nicht gekannt. Wenn du jetzt rausgehst und da regnet Brot vom Himmel, hätten wir erstmal gesagt, habe ich ja noch nie gesehen. Kann ich das überhaupt essen? Wie sieht denn das aus? Wie riecht denn das? Und keine Ahnung, wir hätten da so unsere Versuche mit betrieben. Genauso hat das Volk Israel das auch gemacht. Und dann heißt es, dass Gott sagt, er möchte das Volk prüfen. Diese Prüfung betraf die Aussage, du sollst dir täglich nur so viel nehmen, wie du brauchst und bitte nicht mehr. Hat das Volk Israel natürlich prompt nicht gemacht. Die haben natürlich säckeweise sich dieses Manna einverleibt, weil die dachten, okay, wer weiß, vielleicht gibt es morgen gar nichts mehr, vielleicht war das nur ein Versehen. Und dann nehmen wir mal ein bisschen mehr. Also mehr, als ich heute gebrauchen kann. Mit der Folge, am nächsten Tag waren Würmer drin, das Zeug begann an zu müffeln, war verdorben, schmeckte auch wahrscheinlich ganz scheußlich, keine Ahnung, ich habe es nie gegessen. Folge Israel anschließend auch nicht mehr. Und die haben damit gelernt, okay, wenn Gott sagt, nur für heute, dann meint er das wohl ernst. Nur am 6. Tag. Da darfst du die doppelte Ration sammeln, damit du da einfach mehr hast. Und dann heißt es in 1. Mose 16, Vers 22, muss ich mal eben meinen Kleber hier rausmachen, und es geschah am 6. Tag, da sammelten sie das doppelt so viel Brot, 2 Gomer für 2 Personen. Ein Gomer sind ungefähr 3 Liter, so als Hohlmaß, 3 bis 4 Liter. 2 Gomer für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose, und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Hier finden wir erstmalig diesen Begriff. Was ihr backen wollt, das backt, was ihr kochen wollt, das kocht, was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und so hat das Volk Israel das gemacht. Hier ist erstmalig dieser Ruhetag jetzt für das Volk Israel so erwähnt. Das soll jetzt mal zu Anfang als Definition ausreichen. Wobei einen habe ich noch, Sekunde. Und zwar 2. Mose 31, den muss ich euch noch eben vorlesen. Verse 15 bis 17. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. Harte Karte. Soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Das mal so als Definition für den Sabbat, wie wir ihn jetzt quasi nur in Anführungsstrichen aus der Geschichte kennen. In der Schöpfung selber, in den 7 Tagen, wo Gott quasi die Erde, alles, was da drauf ist, alle Tiere, alle Pflanzen, alles, Sterne, Mond, Sonne und so weiter, als er das alles geschaffen hat, da lesen wir auch etwas ganz Wichtiges, und zwar im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 29, also gleich zu Anfang. Den Vers habe ich euch auch mitgebracht, einen Augenblick. Da heißt es, und Gott sah, jetzt kann ich den noch da ablesen, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dieser Satz, und das ist das Interessante für mich gewesen, in der Vorbereitung habe ich gedacht, den hat Gott doch bestimmt am 7. Tag gesagt. So im Rückblick. Also quasi innerhalb seines Ruhetages hat er nochmal zurückgeschaut. Nein, diesen Satz sagte er am Ende des 6. Tages. Sozusagen, jetzt im Wortsinn, am Feierabend. Er hat nämlich Feierabend gehabt. Das ist der Abend vor dem Feiertag, der Abend vor dem Ruhetag. Das ist der wirkliche Feierabend. Und da hat Gott zurückgeschaut und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war eine glatte 1. Gibt bald Zeugnisse, hier gibt es einige Schüler und ein paar Lehrer. Eine 1 zu vergeben, da überlegt man sich schon gut, ist das jetzt wirklich eine 1? Also wir bei uns, bei der Feuerwehr, wenn wir beurteilen oder wenn ich Beurteilung schreibe für Mitarbeiter und oder eine bekomme, die ich dann noch mit unterschreiben soll, und derjenige, der den Kandidaten beurteilt hat, der sagt, der ist eine 1, da denke ich mir, ja, puh, da geht ja quasi gar nicht mehr besser. Da müssen wir nochmal hingucken, ob der wirklich eine 1 ist. Aber die Notenskala lässt das zu, und manchmal sind Mitarbeiter wirklich eine glatte 1, weil die einfach engagiert sind und alle Kriterien erfüllen, die man sich jetzt so ausdenken kann. Und Gott sah alles, was er getan hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und das ist eigentlich auch schon der Anfang des Sabbats. Und das ist auch der Trick eigentlich, den ich mir selber mitgeben will. Der Sabbat beginnt damit, oder die Ruhe in deiner Seele beginnt damit, dass du auf das schaust, was Gott gut, nicht nur gut, sondern sehr gut gemacht hat. Dass wir uns vergegenwärtigen, wie genial Gott alles gemacht hat. Wenn du jetzt mit diesem Gedanken, man kann ja auf zweierlei Weise die letzten 6 Tage nochmal Revue passieren lassen. Zu Anfang habe ich dich gefragt, was hat dir Stress gemacht? Das ist eine völlig andere Ausrichtung. Aber wenn ich dich jetzt frage, überleg nochmal, was hat in den letzten 6 Tagen, was hat Gott alles sehr gut gemacht? Wir haben mit den Kindern damals, ist schon eine Zeit her, da waren die noch ein bisschen kleiner, wenn wir mit denen abends gebetet haben, dann haben wir dann auch mal eine Zeit gehabt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt mal bitte 3 gute und 3 schlechte Sachen sagen. Ja, die schlechten Sachen, das war immer zack, zack, zack. Die gingen relativ fix über die Lippen. 3 gute, ja Moment, lass mal überlegen. Also, war ein schöner Tag. Die Sonne war da. Und so weiter. Also da war ein bisschen mühevoll, jetzt die 3 guten Sachen rauszuholen. Aber wenn du jetzt mal wirklich einen Moment lang innehältst und mal die letzte Woche oder irgendein Zeitraum X, spielt jetzt keine Rolle, den mal so zurückrollst, mal dich umdrehst in den Rückspiegel und sagst, oh ja, da hat Gott aber wirklich geholfen. Er hätte alles viel schlimmer kommen können. Da hat Gott alles wirklich sehr gut gemacht. Er hat es zueinander geführt, so dass ich heute hier sitzen und zuhören kann, und vielleicht auch für mich persönlich einen Benefit davon habe. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und das war wirklich eine ganze Menge. Also wir schaffen es gar nicht, alles anzuschauen, was Gott gemacht hat. Klappt nicht, dafür haben wir einen viel zu engen Blick, weil wenn ich jetzt nur mal an die Schöpfung denke. Ich möchte ein Buch, also einen Ausschnitt aus einem Buch vorlesen, das meine Frau mir empfohlen hat. Die empfiehlt ja auch der Gisela Bücher, haben wir vorhin schon gehört. Kann ich übrigens gleichermaßen weitergeben. Jünger wird man unterwegs, von Dallas Willard. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch oder war das irgendwie? ist schwierig zu bekommen. Oh, ganz schwierig, ja. Also wenn ihr es mal brauchen möchtet, ich denke, meine Frau wird es auch verleihen. Ich möchte euch zwei kleine Abschnitte daraus vorlesen, um euch in die nächste, ins nächste Level zu holen sozusagen, was jetzt der Sabbat, die Ruhe für deine Seele denn wirklich bedeutet und wie das weitergehen kann. Es heißt, eine der einfachsten Übungen für die Pflege der Seele besteht aus Einsamkeit und Stille. Damit sie funktioniert, muss man Wege und Orte finden, wo einen der Lärm der Welt nicht erreicht. Ausruhen, beobachten, sich Zeit nehmen, darf man das sagen, nichts tun. Gott kann diese Zeit in besonderem Maße nutzen. Außerdem werden wir an seine Gnade erinnert. Wir sind gerettet, gerechtfertigt durch die Kraft seiner Erlösung, nicht durch unsere eigenen Anstrengungen. Wenn ich mich für einen längeren Zeitraum zurückziehe, will ich dem Zersetzungsprozess entfliehen, dem meine Seele durch die ständige Interaktion mit dieser Welt ausgesetzt ist. In der stillen Gemeinschaft mit Gott werde ich mir bewusst, dass ich tatsächlich eine Seele habe, ein inneres Wesen, das genährt und gepflegt werden möchte. Allmählich spüre ich die Gegenwart Gottes in meinem verborgenen Heiligtum und merke, wie er zu mir spricht. Mir wird klar, dass Gott nicht am allgemeinen Wettstreit um meine Aufmerksamkeit teilnimmt. Ich muss mir Zeit nehmen, um mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Seid still und erkennet, dass ich Gott bin, heißt es im Psalm 46, Vers 11. In anderen Bibelübersetzungen heißt dieser Vers, hört auf, ruft er, und erkennet, dass ich Gott bin. Gott selbst sorgt für uns und für sein Werk. Nicht wir müssen es schaffen, irgendwie. Wir müssen aufhören, die Verantwortungslast für das Endergebnis zu schultern. Das liegt sicher in Gottes Hand. Nichts, hat mal jemand gesagt, nichts steht der Liebe Christi mehr im Weg als der Dienst für Christus. Wir ackern, das steht jetzt hier nicht, wir ackern, wir schuften, wir investieren uns in unserem Leben und möchten uns damit eine Nähe Gottes erarbeiten, um am Ende des Tages ein gutes Gefühl zu haben, boah, heute habe ich aber eine Menge geschafft, aber eigentlich ist die Seele immer noch wund. Das ist dann die traurige Bilanz eines solchen Tages. Ein letzter Satz noch, wer Gottes Kraft aktiv suchen und empfangen will, muss mit seinem Charakter das Ziel verfolgen, Christus ähnlich zu werden. Ein Wesen wie Christus und Macht von oben, also in dieser Kombination Christus und Macht von oben, das ist die unschlagbare Kombination Gottes für ein siegreiches Leben im Reich Gottes. Macht von oben, aber kein Wesen von Christus, daraus entstehen die Simsons und Sauls von heute. Ruhe für die Seele. Das ist ein Bild, was ich jetzt neulich noch gemacht habe, sieht man noch am Wetter, da war auch schon so schönes Wetter. Das ist ein Ausschnitt meiner, also jeder hat ja so seine Methode gefunden, muss man anders anfangen. Ich weiß nicht, welche Methode du suchst oder vielleicht finden könntest, um die Ruhe für deine Seele zu bekommen. Da hat ja jeder so seine Möglichkeit. Der eine, der fährt Auto und singt laut und kräftig, weil jetzt kann ja keiner nerven, laut und kräftig christliche Lieder mit. Schön laut und schief, ist ja egal, bist ja allein im Auto, ist auch eine Methode, habe ich auch mal ausprobiert, ist nicht ganz mein Ding. Dann habe ich zu Hause versucht, Musik zu hören, also irgendwelche, ich sag mal neudeutsch, Worship-Lieder, um da in solch ein Anbetungsgefühl zu kommen. Das ist auch nicht mein Ding, aber vielleicht klappt das ja bei dir. Meine Methode, um wirklich bei Gott aufzutanken, also wie so ein Ladegerät, so Stecker rein und dann siehst du, wie die Balken sich wieder füllen. Meine Methode sind Spaziergänge an der Ruhr. Das hier ist ein Bild davon, da gehe ich regelmäßig lang, so alle paar Wochen brauche ich das, dringend dann auch, dann bin ich da mal 2 Stunden weg und dann gehe ich da marschieren und dann muss Gott mir einfach mal für einen Augenblick zuhören. Dann poltert alles aus mir raus, auch laut, ist ja sonst keiner da und wenn dann mal einer entgegenkommt, dann ist man mal für eine Minute schweig, dann halte ich halt den Mund, sonst denkt er vielleicht, ich hetze nicht mehr alle, weil ich ja dann laut vor mir hinspreche. Selbstgespräche sind ja irgendwie auch ein bisschen komisch für den, der jetzt noch zuhört, sind ja eigentlich nur für mich. So, und dann rede ich da mit mir oder eigentlich rede ich ja mit Gott. Und dann poltert erstmal alles aus mir raus und dann passiert etwas, was ich jedes Mal neu erlebe und jedes Mal mich schon fast drauf freue. Ich gehe mit einer schon einer nennenswerten Anspannung los und es ist immer derselbe Punkt, wo der Spaziergang für mich offiziell startet, quasi unten an der Ruhe, dann sage ich so, jetzt geht es los. Und dann rede ich mit Gott und rede ihm erstmal die Ohren voll, was mich alles im Augenblick beschäftigt, wo ich nicht klarkomme, Fragen, die ich habe und Unklarheiten und Probleme hier und so weiter und so fort. Das dauert so 20 Minuten etwa. Dann ist Schweigen, ist jedes Mal derselbe Ablauf. Und dann beginne ich zu beten und wenn ich zurückgekommen bin, so nach anderthalb Stunden, so kurz bevor ich dann schon zu Hause bin, dann fange ich an, dankbar zu werden. Dann passiert das, was wir vorhin gelesen haben, 1. Mose 1, als Gott zurückschaut auf das, was er geschaffen hat und siehe, es war sehr gut. Dieses Empfinden bekomme ich dann auch, weil ich dann dankbar bin für das, was alles gut läuft, sehr gut läuft. Das ist diese Ruhe der Seele, die mir wirklich Kraft gibt und die empfehle ich dir, also weil ich es jetzt aus eigenem Erleben kenne, dass du das mal ausprobierst. Ich habe mal, vor Jahren hat mal jemand gesagt, er macht einen Gebetsspaziergang. Oh, habe ich gedacht, das ist aber eine Fromme. Da kann ich nichts mit anfangen. In der Zwischenzeit mache ich selber. Genau, ich nenne das nur anders, das hört sich dann ein bisschen cooler an. Aber im Grunde ist das genau das Gleiche. Ja, ich brauche diese Zeit und je nach, vielleicht machst du das anders, aber was du auf jeden Fall brauchst, damit deine Seele nicht in den roten Bereich läuft und nicht platzt, wie vorhin der Luftballon, den der Matthias aufgepustet hat, der sieht außen aus wie ein Smiley, sieht total toll aus und dann auf einmal rums. Und diesen Knall, den gilt es zu vermeiden. Und dazu brauchst du Ruhe, die du nur bei Jesus bekommen kannst. Und wir haben trotzdem Probleme, es zu tun. Und zwar möchte ich ein paar Gründe dafür nennen. Ein Grund ist, du hast ein Identitätsproblem. Ich weiß nicht, ist das groß genug? Ja. Du hast ein Identitätsproblem. Du definierst dich vielleicht über deine viele Arbeit. Du erinnerst dich, 62 Überstunden im Monat Mai. Völlig bescheuert eigentlich, muss man mal sagen. Ja, wie kann man so viel arbeiten? Aber das ist nun mal passiert. Aber definiere du dich nicht, ich möchte mich nicht über meine Arbeit definieren, über Leistung, die ich erbracht habe, über Überstunden, über, keine Ahnung, irgendein Projekt, was du erfolgreich gemacht hast, wo man dich auf ein Podest hebt und sagt, hier, nur Dank von Herrn oder Frau sowieso ist das und das so und so passiert. Definier dich da nicht drüber. Definier dich nicht über das, was du tust, sondern definiere dich über das, was Jesus an dir getan hat. Das ist die bessere Lösung. Im Rückblick bei einem solchen Spaziergang, ich komme da jetzt immer wieder drauf zurück, deswegen ist auch dieses Bild als Hintergrundbild immer gewählt. Im Rückblick ist es immer Gott, der alles gut macht, nicht du. Du bist nur Teil des Konzeptes sozusagen. Du darfst davon Nutzen nießen, ohne meistens jedenfalls einen wirklich großen Finger zu krümmen. Und Gott hat das geregelt. Das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich vielleicht, aber wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, in vielen Fällen stimmt das. Es mag Ausnahmen geben, wo das Leben wirklich platzt und wo man nicht mit solchen einfachen Formulierungen jetzt weiterkommt. Aber ich rede jetzt nicht von dem Worst Case, ich rede jetzt von dem Bereich, der gar nicht erst in den Worst Case führen darf. Dass wir überhaupt Ruhe bewahren und ruhig bleiben. Zweiter Punkt. Niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Das ist auch ein Problem, das wir uns oft machen. Da gibt es solch ein Wettrüsten. Ich habe das jetzt erlebt vor einigen Jahren. Da hat der erste Nachbar sich ein neues Auto gekauft. Ich weiß nicht, ob das Zufall oder Absicht war. Und irgendwann kurz drauf hatte der nächste auch ein anderes. Und dann noch einer. Da habe ich gedacht, Hut ab. Habe ich erst gedacht, die haben aber alle Geld. Nee, die haben gar kein Geld, die haben nur eine gute Bank. Die haben sich einfach das Kredit, irgendwie, der wird jetzt mit Handschlag begrüßt. Guten Tag, er sowieso, weil er einen neuen Kredit abgeschlossen hat. Das war vor Jahren, jetzt gibt's das neue Wettrüsten, ist ganz interessant, habt ihr vielleicht in euren Nachbarschaftskreisen auch schon beobachtet. Es fing an, der erste hat einen Webergrill und jetzt haben alle einen Webergrill, aber jetzt kommen wir schon in die nächste Stufe, jetzt hat der erste den nächstgrößeren gekauft und jetzt sind tatsächlich, das ist kein Scherz, das stimmt wirklich, haben einige Nachbarn nachgerüstet und haben jetzt auch das nächstgrößere Modell. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder man einfach sagt, die sind besser und deswegen kaufe ich mir den. Mag alles sein. Aber deine Zufriedenheit, dein Leben hängt nicht von solchen Äußerlichkeiten ab. Oftmals glauben wir das. Es ist aber ein echter Riesentrugschluss. Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, sagt Jesus. Niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, das er an Gütern hat. Lukas 12, Vers 15. Erfolg ist auch so etwas, was uns oft als Trugschluss begegnet. Gott wird dich später nicht fragen nach deinen Errungenschaften, die du in diesem Leben geleistet oder erwirtschaftet hast, sondern er wird dich nach deiner Beziehung zu Jesus fragen. Und wenn wir die nicht pflegen, wenn du deine Beziehung zu Jesus nicht pflegst, in welcher Methode auch immer, dann machst du dir selber Probleme, und zwar nennenswert. Ist so. Und wenn du einen guten Freund haben möchtest, das haben wir oftmals, ich möchte euch da eine kleine Geschichte dazu erzählen, die mir selber passiert ist. Vor einigen Jahren, da ging es mir wirklich nicht so wirklich gut. Ich hatte schon fast eine tendenziell depressive Zeit. Die Ursache dafür kann ich gar nicht mehr sagen. Mir ging es einfach nervig. Und dann ist so ein Gefühlsmix in dem einen oder anderen drin. Du gehst in eine Gemeinde oder in einen Kreis von Menschen und eigentlich möchtest du, dass dich jetzt alle ansprechen und dich fragen, wie es dir geht. Und wenn es dann einer tut, dann bellst du zurück, weil du eigentlich deine Ruhe haben willst. Also das ist so eine Zwiegespältigkeit, die man dann oft lebt. Du möchtest gerne Teil der Gemeinschaft sein und andererseits möchtest du aber wegen deiner Einsamkeit bemitleidet werden. Also ist völlig schizophren. Und dieses Gefühl hatte ich damals. Und dann kam dann ein Bruder auf mich zu, der hat mich dann morgens, also nicht hier, in einer anderen Gemeinde, vor dem Gottesdienst, ich kam also in die Gemeinde, auch schon wieder so ein Gesicht wahrscheinlich, kam dann da rein und der fragte dann, na Jörg, ganz fröhlich, wie geht's dir denn? Und die Antwort kann ich jetzt hier nicht sagen, weil die wird aufgezeichnet, fängt mit SCH an, dieses Wort. Und also mir ging's wirklich nicht gut und ich habe dem auch dieses Smiley-Gesicht aufgesetzt, sondern habe ihm auch gesagt, wie es mir dann tatsächlich ging. Die Reaktion war dann derart verblüffend. Er sagte dann, ach, du bist immer so erfrischend ehrlich. Drehte sich rum und ging. Da habe ich gedacht, Leute, das könnt ihr doch nicht bringen. Ja? Ihr könnt doch jetzt nicht mich fragen, wie es mir geht. Ich sage euch, mir geht's echt total doof. Und du kriegst dann zur Antwort, ja, dann sieh mal zu, wie du klarkommst. Aber das war ja das Ergebnis meiner wochenlangen oder monatelang, keine Ahnung, wie lange dieser Vorgang dauerte, Art und Weise, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Und deswegen habe ich den letzten Satz hier auf der Folie noch draufgeschrieben. Wenn du einen guten Freund suchst und uns Männern, ich spreche jetzt mal nur von uns Männern, bei Frauen habe ich keine Ahnung, von uns Männern weiß ich, wir suchen einen guten Freund. Und wenn du einen guten Freund suchst, dann sei erstmal selber einer. Damit fängt eine gute Freundschaft an. Und das ist etwas, was wir brauchen, auch um Seelenruhe zu erhalten. Und zum guten Schluss, Sorgen. Sorgen sind etwas, was wie Mottenfraß in deiner Seele ist, das ist schön, danke, dass du es ein bisschen nach oben holst. Der Friede Gottes heilt, stärkt und verbindet. Ein Vers, der mir damals wirklich wichtig geworden ist, Philipper 4, Vers 6. Da heißt es, sorgt euch um nichts. Eine Ansage, die du, wenn du die als sorgenvoller Mensch in der Bibel liest, da denkst du dir erstmal, wie kann Gott so einen Satz sagen? Das funktioniert doch nicht. Man kann doch nicht auf Befehl keine Sorgen haben. Auf Knopfdruck. Du kannst doch nicht einfach die Sorgen wie so ein Licht ausschalten. Aber da steht, sorgt euch um nichts, aber damit hört der Satz ja zum Glück nicht auf. Sondern Gott hat dir noch etwas mitgegeben, quasi eine Aussicht. Und dann heißt es, und der Friede, also du sollst alle deine Sorgen bei Gott abgeben, aber auf den Vers will ich gar nicht eingehen, sondern auf den Satz danach. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 6. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, und den Vers habe ich gelernt zu buchstabieren, weil er wirklich stimmt. Wenn du Sorgen, wenn du Nöte, wenn du in einer Sackgasse steckst, dann vertrau Gott wirklich noch ein Stück mehr. Blick zurück und addiere all das Gute, das sehr Gute, was Jesus für dich in dieser Woche geschaffen hat. Oder in dem Zeitraum, auf den du zurückschaust. Der Sabbat, heißt es mal im Markus 2, Vers 27, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Gott hat sich was Gutes dabei ausgedacht. Es war sein Plan und ist es nach wie vor, dass wir, dass du und ich, diese Seelenruhe bekommen, die wir so dringend brauchen. Und die passiert, indem du, wie Gott selber es gemacht hat, zurückschaust und dir vergegenwärtigst, wie sehr gut alles ist. Ich gebe ja zu, das klingt jetzt vielleicht für den, der Nöte hat, ein bisschen arg oberflächlich, ist es aber wirklich nicht, weil ich weiß, wovon ich spreche, habe es selbst so erlebt. Du musst dir Ruhezeiten einbauen. Und diese Ruhezeiten, die haben etwas Besonderes. Und diese Ruhezeiten sind damit meiner Ansicht nach übrigens nicht gemeint, auch wenn die nett sind, jetzt so kurz vor den Ferien, am Strand liegen, macht Spaß, keine Frage, Sandburgen bauen, puzzeln oder Glotze gucken, keine Ahnung, die Varianten sind ja da sehr zahlreich. Aber das ist meiner persönlichen Überzeugung nach nicht das, was deiner Seele Frieden gibt. Das ist nur wie eine Schlaftablette, deren Wirkung irgendwann wieder weg ist. Seelenfrieden, Ruhe für die Seele, so wie Gott, wie wir es in der Bibel lesen, wie Jesus sich das ausgedacht hat, diesen Frieden, diese Ruhe, die findest du nur bei ihm persönlich. Alles war sehr gut, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und jetzt kommt aber noch ein Detail ganz zum Schluss und damit komme ich auch zum Ende. Es heißt im Hebräer 4, Vers 7, den lese ich auch noch vor. Hebräer 4, Vers 7, Sekunde, irgendwo ist der Hebräer hier hinten. Ach, da haben wir ihn. Einen Augenblick, gerade war er noch da. Ich lese ab Vers 3b. Da heißt es, nun gibt es diese Ruhe, also die Ruhe, die den Sabbat sozusagen meint, schon seit Erschaffung der Welt. Denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Dieses Detail haben wir jetzt betrachtet. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie, das Volk Israel, in meine Ruhe eingehen. Sie sollen daran nicht teilhaben. Welche Ruhe ist denn jetzt gemeint? Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen, und damit bist du auch gemeint, die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus, nämlich denen er dieses Angebot ursprünglich machte, die haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Das Volk Israel ist noch nicht in diese Ruhe eingekehrt, weil sie Gott nicht gehorchten. Und deswegen, jetzt der Vers, deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an den bereits erwähnten Stellen sagte, wenn du heute, und damit bist du jetzt gemeint, wenn du heute seine Stimme hörst, dann verschließ nicht dein Herz vor seinem Reden. Setzen wir also, geht es dann weiter in Vers 11, setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben, diese Seelenruhe, die du brauchst, diesen Seelenfrieden, und lassen wir uns von dem Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht, wie sie auch, zu Fall kommen. Wovon ist hier die Rede? Das Volk Israel ist nicht in diese Ruhe eingekehrt, in diesen Sabbat, den Gott sich da so ausgedacht hat. Sie warten ja noch auf den Messias, da ist ja noch längst nicht alles fertig. Aber du kannst heute Jesus kennenlernen. Du kannst heute, jetzt, in diesem Moment, mit Jesus in den Dialog treten. Du kannst heute sagen, Jesus, ich möchte jetzt auch die Ruhe haben, die ich brauche. Ich möchte die Ruhe haben, die du mir schenkst. Ich möchte auch in diese Ruhe eingehen, die mir von dir versprochen wird, damit es mir mit dir gemeinsam wieder gut geht. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten und lade euch ein, mitzubeten. Lade euch ein, dieses Heute, was hier beschrieben wird, für euch persönlich in Anspruch zu nehmen. Wer möchte beten? Ich mache den Abschluss.